Unterm Rosenapfelbaum. Das ist die zweite Geschichte über das Leben des späteren Buddha und damaligen Prinzen Siddhartha. Es spielt zu der Zeit, da er etwa 9 Jahre alt war. Unterm Rosenapfelbaum. Prinz Siddhartha, der spätere Buddha, war zu einem intelligenten und ernsthaften Kind herangewachsen. Seit einiger Zeit besucht er die Schule. Natürlich dürfen wir uns keine Schule in der heutigen Form darunter vorstellen. Es gab vielmehr Hauslehrer, die in den Palast kamen und Siddhartha und die anderen Prinzen der Shakya-Dynastie sowie einige weitere Kinder von hohen Hofbeamten unterrichteten. Die Lehrer waren sehr beeindruckt von der raschen Auffassungsgabe und dem scharfen Verstand des jungen Siddhartha. Der zweitbeste Schüler der kleinen Lerngemeinschaft war übrigens Siddharthas Vetter Devadatta, von dem wir in einer späteren Geschichte noch weiteres hören. Die wichtigsten Fächer waren Literatur, Sport, insbesondere Kampfsport, Musik und Sozialkunde. In letzterem Fach wurde neben dem gesellschaftlichen Aufbau, was besonders die Pflichten der einzelnen Kasten anging, auch Rechtskunde vermittelt. Hierzu besuchten der Lehrer und seine Schüler Gerichtsverhandlungen, die mitunter von Siddharthas Vater Suddhodana geleitet wurden. Dieser war als Staatsoberhaupt des Kleinstaates Shakya auch der oberste Gerichtsherr. So wurde an aktuellen Fällen das Rechtssystem erlernt. Aber an dem Tag, an dem unsere Geschichte spielt, war ein Feiertag in Shakya. Es war der sogenannte Tag des Anpflügens. Gewissermaßen wurde die neue Vegetationsperiode eines Jahres durch das Ziehen einer feierlichen ersten Ackerfurche begangen. Und diese Furche sollte natürlich der Raja, der Herrscher von Shakya, eben Siddharthas Vater Suddhodana ziehen, so wie es des Landes der Brauch war. Und Siddhartha wurde dem feierlichen Tag entsprechend gekleidet. Er trug eine Brokatjacke über seiner blütenweißen Robe und goldgewirkte Sandalen. Die Hauptstadt Kapilavatthu war festlich herausgeputzt. Die Häuser an den wichtigsten Straßen waren frisch geweißt und mit Blumengirlanden geschmückt und überall wehten bunte Fahnen im Wind und die Stadt war erfüllt von den Klängen zahlreicher Musikanten. Die leckersten Speisen, die erlesensten Getränken wurden auf den Tischen an der Straße angeboten. Die festlichsten Gabentische jedoch waren die Altäre mit den Opferspeisen für die Götter. Denn eine lange Prozession bewegte sich durch die Hauptstraße, angeführt von den Brahmanen in ihren rituellen Gewändern. Das alles jedoch war in den Augen der Kinder eigentlich nur Auftakt für das große Fest auf einer Wiese vor der Stadt, das stattfinden würde, sobald der offizielle Teil der Feierlichkeiten beendet war. Dort würden Wettbewerbe und Kampfspiele stattfinden, außerdem sollten dort Tanzgruppen, Gaukler und Akrobaten auftreten. Doch zunächst gab es den offiziellen Teil, der durch die Prozession eingeleitet wurde. Dies fanden die Kinder noch recht kurzweilig, denn man kam durch die Stadt und sah all die besonders herausgeputzten Menschen und Häuser und die festlichen Altäre. Doch dann, draußen auf dem Feld, wo Suddhodana schließlich das Anpflügen leiten sollte, wurde es Siddhartha und den anderen Kindern zunehmend langweilig. Denn die liturgischen Gesänge der Brahmanen wollten und wollten einfach kein Ende nehmen. Und dazu kam die drückende Hitze. Hier auf dem Feld gab es kein schattiges Plätzchen. Und die Sonne stand jetzt ganz hoch, sodass Siddhartha der Schweiß auf der Stirn stand. Er beschloss sich, etwas von der Feier abzusetzen. In der Nähe kannte er eine Stelle, an der ein Rosenapfelbaum blühte. Hier konnte man vom Schatten aus das festliche Anpflügen verfolgen. Er setzte sich also mit verschränkten Beinen unter den Baum und beobachtete achtsam den Ablauf des Festaktes. Hier genoss Siddhartha die angenehme Kühle des Schattens und ein leichter Wind ließ seinen Schweiß trocknen. »Ach, hier bist du! Ich hab dich schon überall gesucht! Dein Vater vermisst dich!« Das war die Stimme von Mahapajapati Gotami, einer Nebenfrau König Suddhodanas, die den Knaben Siddhartha nach dem Tode seiner leiblichen Mutter, welche nur wenige Tage nach seiner Geburt gestorben war, gesäugt und aufgezogen hatte.
»Ach, es ist ja so langweilig«, beschwerte sich Siddhartha. »Warum müssen denn diese heiligen alten Männer nur so ewig lang singen?«
»Aber Siddhartha, das sind doch die heiligen Gesänge der Veden, uralte Schriften, die einst der Schöpfer des Himmels und der Erde, der große Brahma, den Brahmanen gegeben hat.«
»Ja, und warum singt der Vater dann nicht mit? Der ist doch schließlich der Raja. Das wäre doch nur gerecht, wenn er das alles leiden würde, die Gesänge und so.«
»Aber das geht doch nicht, Siddhartha. Der große Brahma hat diese Veden nur den Brahmanen gegeben. Natürlich ist dein Vater viel mächtiger als sie, schließlich ist er der Raja. Aber jeder hat die Pflichten seiner Kaste zu tun. Die Brahmanen allein dürfen die heiligen Rituale durchführen. Aber niemals kann ein Brahman Raja werden. Nur wer aus der Adelskaste ist, so wie dein Vater und du, nur der kann Raja werden. Oder Beamter.«
»Ach, bitte, bitte, Mutter, sag meinem Vater, ich möchte hier bleiben. Ich kann doch hier alles genauso gut sehen. Es ist viel schöner. Ich komme nachher wieder zu euch, wenn das Anpflügen vorbei ist und der Jahrmarkt beginnt, ja?«
Mahapajapati Gotami lächelte. »Ach, er ist ja so süß, wie er da mit untergeschlagenen Beinen unter dem Baum sitzt«, dachte sie und sprach. »Ist ja gut, mein Kleiner. Ich werde deinem Vater Bescheid sagen. Bis später.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn und ging zurück. Und Siddhartha saß ruhig wie ein Buddha, mit untergeschlagenen Beinen unter dem Rosenapfelbaum und betrachtete die Zeremonie. Endlich waren die langweiligen Brahmanen fertig. Suddhodana ging zu einem Pflug, der am Beginn des fruchtbarsten Feldes für ihn bereitgehalten wurde. Die Pflugschar glänzte in der Sonne, und vor dem Pflug gespannt war ein stolzes, prächtig geschmücktes Ross. Kein Ackergaul oder Wasserbüffel, wie vor den meisten anderen Pflügen, die etwas weiter abgestellt waren. Dann zog Suddhodana die erste Ackerfurche des neuen Jahres unter dem lauten Jubel des Volkes. Als der Raja am anderen Ende des Feldes angekommen war, gab er mit der Hand ein Zeichen und alle Bauern gingen nun zu ihren Pflügen, damit ein jeder eine Furche auf dem königlichen Acker zog und so an dem Ritual des Anpflügens teilnehmen konnte. Auf diese Art übertrug sich der Segen, den die Brahmanen von der Erdgöttin, dem Sonnengott, der Mondgöttin sowie den Göttern für Wind und Regen erhalten hatte, und auch die Beschwörungen der finsteren Mächte, die durch Hagel, Sturm und Blitzschlag die Ernte zerstören könnten, auf ihren Pflug und damit auf ihre Felder. Jeder war jetzt geschäftigt, entweder mit dem Pflügen oder damit die Wasserbüffel beim Pflügen anzufeuern. Die allgemeine Erregung übertrug sich auch auf Siddhartha, der zum Feld rannte, um das Anpflügen jetzt aus nächster Nähe zu beobachten. Und wie genau sah Siddhartha, was da geschah. Aber es war nicht die freudige Stimmung der Volksmenge, die sich seiner bemächtigte, vielmehr sah Siddhartha die Dinge, wie sie wirklich sind. Er sah den Bauern, der da pflügte. Er sah ihn wirklich ganz genau. Es war ein alter Mann, und die Tätigkeit des Pflügens strengte ihn sichtlich an. Dies umso mehr, als er ein etwas verkürztes linkes Bein hatte. Siddhartha konnte in seinem Gesicht lesen, wie ihn jeder Schritt anstrengte. Er sah die angespannten Muskeln des Mannes, der sich bemühte, den Flug gerade in der Furche zu halten, was offensichtlich sehr schwierig war. Und er sah den Stirn, nein, den Schweiß auf der Stirn des Mannes, der diese Arbeit hier in der gleißenden Hitze ausführen musste. Aber Siddhartha sah noch mehr. Er sah auch die Peitsche in der anderen Hand des Mannes und er sah, wie diese Peitsche auf den Rücken des Wasserbüffels herniederknallte. Er konnte die Peitsche förmlich auf seinem eigenen Rücken spüren und großes Mitgefühl mit dem Wasserbüffel überkam ihn. Der Büffel schien zu weinen, aber das sah nur so aus, denn an seinen feuchten Augen waren Hunderte von Fliegen, die den Büffel belästigten. Armes Tier. Und dann sah Siddhartha den Flug. Er sah, wie er die Erde durchschnitt und er sah, wie Regenwürmer und Engerlietlinge von dem Flug zerteilt wurden, wie sich diese kleinen Wesen krümmten und wandten vor Schmerz. Und er sah die Vögel, die dem Flug folgten, die sich mit lautem Schrei auf die nach oben gekommenen Würmer stützten und die gierig alle kleinen Insekten verschlangen, die mit der offenen Scholle nach oben gekommen waren und die jetzt um ihr Leben liefen, die meisten vergebens. Und dann sah er einen Greifvogel, der hinabstieß und einen dieser Vögel, der gerade an einem großen Regenwurm zog, in die Fänge nahm und auf einen Baum flog, um den noch lebenden kleinen Vogel zu rupfen. Langsam drehte Siddhartha sich ab. Tränen liefen jetzt über seine Wangen. Er kehrte zu seinem Rosenapfelbaum zurück und setzte sich mit untergeschlagenen Beinen darunter. Er senkte die Augenlider. Im Hintergrund hörte er die lärmenden, tanzenden und singenden Menschen. Dann versenkte er sich ganz in sich selbst. Bilder stiegen vor seinem geistigen Auge auf. Schweiß auf der Stirn eines Bauern, angespannte Muskeln, eine Peitsche, ein weinender, von Fliegen belästigter Büffel, zerteilte Würmer, fliehende Käfer, zuschnappende Vögel und ein sich in den Klauen eines großen Vogels vor Schmerzen windender kleiner Vogel, aus dessen Mund noch ein Regenwurm herausragte. Suddhodana war beunruhigt, als Siddhartha nicht zu den Festlichkeiten erschien. Und da Mahapajapati Gotami ihm gesagt hatte, sie hätte ihn zuletzt unter dem kleinen Rosenapfelbaum sitzen sehen, ging er dorthin. Als er seinen Sohn sah, fand er ihn wunderschön, wie eine Statue saß er da, mit seinen untergeschlagenen Beinen im Meditationssitz unter einem Baum. Sein Gesicht hatte einen nachdenklichen, aber ruhigen Ausdruck. Siddhartha, dieser gerade einmal 9-jährige Knabe, gab ein Bild ab, das von erhabener Schönheit und seltener Würde war. Und Suddhodana bekam Angst. Er erinnerte sich an die Prophezeiung, dass Siddha, kurz nach Siddhartas Geburt, entwürde, würde aus diesem ein großer weltlicher Herrscher werden? Oder ein Heiliger, dessen Namen die Menschen noch in 1000 Jahren mit Ehrfurcht aussprechen würden? Suddhodana sah, wie würdevoll sein Sohn dasaß, aber er hatte den Eindruck, diese Würde sei nicht die eines Königs, sondern die eines Erleuchteten. Siddhartha, sagte der Vater mit bedrückter Stimme. Der Knabe öffnete langsam die Augen.
»Vater, es hat ihr nichts geholfen. Den Vögeln, den Würmern, den Bauern, den Wasserbüffeln hat das ganze Gesinge der brahmanischen Priester nicht geholfen. Sie alle mussten leiden. Weißt du nichts, was gegen all das Leid hilft?«
»Nein, Siddhartha, ich weiß das auch nicht. Keiner weiß das. Aber vielleicht sollen wir jetzt erst einmal zu den Gauklern und zu dem Zauberer gehen.«
»Vater, ich möchte eines Tages wissen, was all den Wesen hilft, und dann möchte ich ihnen helfen. Mögen doch alle Wesen glücklich sein.«
Suddhodana biss sich auf die Lippen. »Es ist wohl das Beste, wenn ich ihn in Zukunft im Palast lasse. Er soll nur junge, fröhliche Menschen um sich haben, damit er nicht mehr so ins Grübeln kommt und sich womöglich eines Tages diesen Schramanieras, diesen religiösen Suchern anschließt, die nicht an die Kraft der Veden oder brahmanischen Rituale glauben. So reifte in Suddhodana ein Entschluss heran, der Siddharthas Leben für nahezu 2 Jahrzehnte entscheidend beeinflussen sollte. Aber für Siddhartha hatte dieser Tag noch eine weitere, viel tiefere Bedeutung. Mehr als ein Vierteljahrhundert später erinnerte sich der Asket Gautama, wie er einst als Kind unter einem Rosenapfelbaum gesessen und in tiefer Meditation gewesen war. Der Tag, an dem sich der Wanderer Gautama dieses Erlebnis unter dem Rosenapfelbaum erinnerte, war der Tag, an dem er sich unter einen anderen Baum setzte, in Bodhgaya, unter den Bodhi-Baum. Unter diesem anderen Baum sollte er dann die Lösung finden, das Ende allen Leidens. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.